Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Markéta Maurová. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Schon nächste Woche können die ersten Angehörigen der tschechischen Militärpolizeieinheit, die das ganze nächste Jahr lang im Irak stationiert werden soll, an ihren Einsatzort abreisen. Die Entsendung der Einheit muss jedoch noch vom Abgeordnetenhaus gebilligt werden. Der Generalstabschef der tschechischen Armee, Pavel Štefka, erklärte heute vor Journalisten, die Aufgabe der tschechischen Militärpolizisten sei es, vor allem die irakischen Polizisten auszubilden. Štefka zufolge ist die Einheit bereit, nach der Zustimmung des Parlaments sofort in den Irak abzureisen. Die Abreise der Militärpolizei wird mit der Rückkehr der Mitarbeiter des tschechischen Feldlazaretts koordiniert, das seine Tätigkeit in Basra in diesen Tagen beendet. Die Kosten für die Entsendung der Militärpolizei werden von der Armee auf 252 Millionen Kronen, umgerechnet ca. 8,4 Millionen Euro, bezahlt. Die langjährige Erfahrung mit der Tätigkeit des tschechischen Militärlazaretts im Ausland zeigt, dass die tschechische Armee mehr Militärärzte und Krankenschwestern gewinnen muss. Dies folgt aus einer am Donnerstag abgegebenen Erklärung von Generalstabschef Pavel Štefka und vom Chef des Militärgesundheitswesens Leo Klein. Premier Vladimir Špidla, Sozialminister Zdeněk Škromach und Finanzminister Bohuslav Sobotka werden heute in Prag die Rentenreform vorstellen, die seit längerem vom Kabinett vorbereitet wird. Ziel der Präsentation sei es, Politiker, Experten sowie die breitere Öffentlichkeit für die Reform zu gewinnen, sagte dazu Minister Škromach. Die Gesundheitswesenskommission der Regierungskoalition erörtert auf ihrer heutigen Tagung Vorschläge zur Lösung der Finanzkrise im Ressort. Eine grundsätzliche Entscheidung wird nicht erwartet. Diese soll auf einem gemeinsamen Treffen der Gesundheitsexperten mit den Vorsitzenden der Regierungsparteien Mitte Januar fallen. Bergleute der Kohlegesellschaft Mostbrücks und deren Tochtergesellschaften haben für diesen Freitag einen einstündigen Warnstreik ausgerufen. Damit wollen sie gegen die Aufhebung eines Beschlusses protestieren, der den Bergleuten soziale Vorteile garantierte. Die Leitung der Firma hat keine Vorbehalte gegen den Streik. Wir stehen mit den Gewerkschaften in Kontakt. Wir haben vereinbart, dass sie aus Sicherheitsgründen nicht unter Tage streiken werden. Der Betrieb der Gesellschaft wird vom Streik nicht beeinträchtigt, führte eine Sprecherin der Bergbaugesellschaft an. Der tschechische Film steht am Rande einer Krise, warnen tschechische Filmemacher und Produzenten. Sie verweisen auf das fehlende Gesetz über den Staatsfonds für Filmkunst. Sollte es zu keinen prinzipiellen Änderungen im System der Gesetze kommen, ist ein Zusammenbruch des audiovisuellen Schaffens hierzulande zu erwarten, sagte der Direktor der tschechischen Film- und Fernsehakademie Petr Wachler am Donnerstag in Prag. Abschließend der Wetterbericht. Heute soll es bedeckt sein mit Nebel bzw. Nieselregen muss gerechnet werden. Die Nachmittagstemperaturen steigen auf 5 bis 9 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten. Durch das Tagesecho begleitet sie nun meine Kollegin Martina Schneiberkova.
Tagesecho.
Der Haushaltsentwurf für 2004 wurde vom Abgeordnetenhaus gebilligt. Tschechische Soldaten bilden nicht weniger als die Hälfte des ersten multinationalen Anti-Arbeitswaffenbataillons der schnellen Eingreiftruppe der NATO, dessen Oberbefehl bis Ende 2004 von der tschechischen Armee ausgeübt wird. Nach 20 Jahren wurde die Renovierung der Burg Spilberg in Brno beendet und junge deutsche Straftäter gelten ihre Strafen durch gemeinnützige Arbeiten im nordböhmischen Teplice ab. Dies sind die Hauptthemen unseres Tagesechos. Im Anschluss daran bringen wir in der Sendereihe Begegnungen ein Gespräch mit dem Bürgermeister der bayerischen Grenzstadt Furt im Wald, Reinhold Macho. Die Position des tschechischen Koalitionskabinetts ist nach Meinung von Politologen seit Mittwochnachmittag stärker geworden. Das Prager Abgeordnetenhaus billigte nämlich nach einer mehrstündigen Debatte den Entwurf des Staatshaushalts für das Jahr 2004. Das Budget wurde von den Abgeordneten der Regierungskoalition unterstützt. Dagegen stimmten die bürgerdemokratischen und die kommunistischen Abgeordneten. Premier Vladimir Špidla zeigte sich mit dem Resultat der Abstimmung zufrieden.
Protože to nepochybně posiluje sílu České republiky.
Denn dies festigt zweifelsohne die Position der Tschechischen Republik. Es wird sich bestimmt auch darin zeigen, dass Wertpapiere bessere Zinsen haben werden. Dies stellt eine gute Grundlage für das nächste Jahr dar. Es war zwar nicht einfach, aber ich bin froh, dass wir es erreicht haben.
Der Regierungsentwurf sieht für das nächste Jahr ein Haushaltsdefizit von 115 Milliarden Kronen, umgerechnet ca. 3,6 Milliarden Euro vor. Der Entwurf muss noch von Staatspräsident Václav Klaus unterzeichnet werden. Das Budget wurde von den Opposition- und Bürgerdemokraten stark kritisiert. Der Vorsitzende ihrer Abgeordnetenfraktion, Vlastimil Tlustý, warnte vor einer weiteren Verschuldung des Landes und nannte den Haushaltsentwurf eine Katastrophe. Die zwei brutalen terroristischen Anschläge, von denen erst vor kurzem die türkische Metropole Istanbul heimgesucht wurde, haben es mehr als deutlich werden lassen. Die zivilisierte Welt muss sich schützen vor den Auswüchsen und Übergriffen fanatischer Moslems, die den Islam dazu missbrauchen, mit dem Mittel des Terrorismus die Menschheit und allen voran die Bürger westlicher Demokratien in Angst und Schrecken zu versetzen. Daher hat die NATO diese Tage auch das erste multinationale Anti-ABC-Waffenbataillon ihrer schnellen Eingreiftruppe gebildet, dessen Oberbefehl bis Ende nächsten Jahres von der tschechischen Armee ausgeübt wird. Weitere Einzelheiten dazu von Lothar Martin.
Das Anti-ABC-Waffenbataillon der schnellen Eingreiftruppe der NATO wird aus rund 500 Militärspezialisten gebildet, die aus 11 europäischen Staaten, den USA und Kanada rekrutiert werden. Den Löwenanteil von mehr als 250 Männern und Frauen stellt allerdings die tschechische Armee, die vor allem im Bereich der Bekämpfung von Chemiewaffen international führend ist. Für Radio Prag legte daher der Befehlshaber der chemischen Streitkräfte in Tschechien, General Dusan Lupolev, noch einmal dar, weshalb dieses NATO-Bataillon entstanden ist. Dieses Bataillon entstand als Reaktion auf die reale Bedrohung des Gebrauchs von Massenvernichtungswaffen. Diese Bedrohung hat sich schon in der Vergangenheit als tatsächlich begründet herausgestellt und ist gegenwärtig durch die Existenz von terroristischen Gruppen noch realer geworden, zumal solche Waffen in der Welt vorhanden sind bzw. sich relativ leicht herstellen lassen. Daher ist diese Einheit entstanden, die der NATO eine Kapazität an die Hand gibt, mit der man beim möglichen Einsatz von Massenvernichtungswaffen entsprechend darauf reagieren kann. Damit die NATO-Länder nicht davon überrascht werden, sondern darauf vorbereitet sind, wenn es wirklich passiert. Überdies soll das neu geschaffene Bataillon auch bei Natur- und Industriekatastrophen sowie bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus zum Einsatz kommen. Dass die Tschechische Republik mit dem Stützpunkt Liberec-Reichenberg dabei als noch relativ junges NATO-Land den ersten Oberbefehl für diese Einheit zuerkannt bekommen hat, erfüllt die tschechischen Militärs mit besonderem Stolz. Weshalb man sich diese Aufgabe andererseits aber auch redlich verdient habe, dazu noch einmal General Lupolev. Als der Gedanke entwickelt wurde, dass es unumgänglich sei, ein Bataillon zum Schutz gegen ABC-Waffen zu bilden, da wurden natürlich zuallererst jene Staaten in Betracht gezogen, die auf diesem Gebiet bereits Erfahrungen haben. Davon gibt es gegenwärtig nicht viele. Wenn ich die östlich von uns gelegenen Länder wie Russland sowie noch einige andere Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion abziehe, dann sind das innerhalb der NATO lediglich die USA, Großbritannien, Deutschland und die Tschechische Republik. Weil Tschechien darüber hinaus in den zurückliegenden 13 Jahren bei den zwei militärischen Operationen im Persischen Golf seine Einsatzfähigkeit auf diesem Sektor bewiesen und zudem große finanzielle Mittel für den Kauf modernster Technik aufgewendet hat, ist die Entscheidung zugunsten der Tschechischen Republik gefallen. Die Beauftragung mit der Bildung und dem Befehlskommando der ersten Rotation dieses Bataillons ist sozusagen eine gewisse Satisfaktion für unsere langjährigen Anstrengungen in diesem Bereich.
Am Mittwoch wurde die 20 Jahre dauernde Renovierung der Burg Spielberg in der südmährischen Metropole Brno-Brünn beendet. Mehr zum Thema erfahren Sie im Beitrag von Dagmar Keberlova.
Von Dichtern besungen, von Menschen, die mitten in der südmährischen Metropole nach etwas Ruhe im Grün suchen, wegen ihres weitläufigen Parks häufig besucht. Die Burg Spielberg in Brno. Lange Jahre war sie nun allerdings für Besucher unzugänglich. Einmal gelang es mir, mit meinen österreichischen Freunden für einige Flaschen Bier für die anwesenden Arbeiter hineingelassen zu werden. Aber im Ernst, die Renovierung des ältesten Teils des Ostflügels ist nun beendet.
Sie wurde feierlich mit der Einsetzung der Fenster mit Bleiverglasung in der dortigen königlichen Burgkapelle gekrönt. Mehr dazu von Jiří Vaněk aus dem Stadtmuseum in Brno.
Je téměř dokončená celá rekonstrukce vlastního hradu, nikoliv celého Špilberku.
Die Rekonstruktion der eigentlichen Burg ist fast beendet. Die Teile, die außerhalb der Burg liegen, warten immer noch auf die Rekonstruktion.
Hrad, die ještě pořád na tu rekonstrukci čekají.
Der Historiker Vaněk fügte weiter hinzu, dass es sich hierbei nicht um klassische Bleiverglasung handelt, bei der die einzelnen bunten Gläser durch Metall getrennt sind, sondern dass jedes Fenster in den Tönen einer Farbe entworfen ist. Dies bestätige die Bedeutung des historischen Ortes. Die Burg Spilberg, die neben der Kirche eine der dominanten von Brno bildet, entstand als gotische Burg in den 70er Jahren des 13. Jahrhunderts. Später wurde sie in eine barocke Festung umgebaut. Die ganze Renovierung des Nationaldenkmals hat 500 Millionen Kronen, knapp 16 Millionen Euro gekostet. In einer weiteren Phase der Renovierung der Burg wird eine südwestliche Bastion angebaut, in der das Hauptarchiv der kunsthistorischen Sammlungen des Museums der Stadt Brno untergebracht werden soll. Die neu gestalteten Räumlichkeiten werden für Ausstellungen und verschiedene Veranstaltungen genutzt. In dem renovierten Ostflügel beginnt am 11. Dezember eine Ausstellung von großformatigen Fotos des südmährischen Landkreises, die aus Vogelperspektive gemacht wurden.
Sechs junge deutsche Männer, die in Deutschland wegen unterschiedlicher Delikte zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden waren, kelten ihre Strafe in der nordböhmischen Stadt Teplice ab, und zwar im dortigen Zentrum Arkadie, eine Organisation für Menschen mit Behinderungen. Was genau die straffällig gewordenen Deutschen dort zu tun haben, sowie weitere Einzelheiten, erfahren Sie nun von Katrin Sliver.
Die sechs Männer aus Deutschland sind zwischen 18 und 34 Jahren alt. Ihre Aufgabe besteht darin, vor allem bei Reparaturarbeiten im Behindertenzentrum Arkadie im tschechischen Teplice zu helfen. Mit diesen Arbeiten leisten sie die Strafen ab, die ihnen vom Gericht auferlegt worden sind. Das Strafmaß ist unterschiedlich und auch die Delikte unterscheiden sich voneinander, sagt Karel Klaštěrka vom Zentrum Arkadie.
Sie haben in Deutschland verschiedene Straftaten begangen, angefangen bei leichteren wie Alkohol am Steuer mit anschließendem Unfall, gefolgt von schwerwiegenderen Vergehen bis hin zum Raubüberfall. Einige der Gesetzesübertretungen hatten einen rechtsradikalen Hintergrund.
Einer der Männer habe sich ein Hakenkreuz auf den Arm tätowieren lassen, erzählt Karel Klaštěrka und erläutert, welcher Art die Arbeiten sind, die die straffälligen Deutschen hier zu leisten haben.
Sie verrichteten Gartenarbeiten und, weil wir gerade unsere Werkstätten umbauen, auch Bauarbeiten. Sie bauen die Waschküche aus.
Die Straftäter, die sich insgesamt 8 Tage lang in der Tschechischen Republik aufhielten, von denen 6 zum Arbeiten und 2 für Bildungsausflüge vorgesehen waren, sind nicht die ersten, die ihre Strafe mit gemeinnütziger Arbeit in Tschechien abgelten. Bereits im Vorjahr hatte die Thüringer Organisation Marienstift im Rahmen ihres Johannes Falk-Projektes eine ähnliche Gruppe hierher geschickt. Die Kosten teilen sich der Marienstift und die thüringische Stadt Arnstadt. Da das Projekt so viel Anklang gefunden hat, wird es ab 2005 in ganz Thüringen laufen. Doch wie reagieren die jungen Deutschen auf diese Form von Strafe? Klagen sie vielleicht sogar darüber, dass sie nach Tschechien geschickt wurden? Klaus Klaštěrka verneint.
Es war ihre eigene Entscheidung. Niemand hat sie dazu gezwungen. Im Gegenteil, sie haben sich bei uns gemeldet und es gab eine Art Auswahlverfahren. Wie gesagt, sie haben es sich selbst ausgesucht, hierher zu kommen.
Neben der Arbeit stand ein Ausflug in den Ort Lidice auf dem Programm, der nach dem Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Heydrich am 26. Mai 1942 traurige Berühmtheit erlangt hatte.
Kaum jemand kann sich die Weihnachtszeit ohne Musik vorstellen, und so gibt es gerade zu dieser Zeit kaum einen Ort in Prag, an dem keine Weihnachtstöne erklingen würden. Zu einem der Höhepunkte der Adventszeit wird ohne Zweifel das weihnachtliche Galakonzert der tschechischen Sopranistin Eva Urbanová zählen, das am Samstag, den 6. Dezember, im Prager Kongresszentrum stattfinden soll. Es folgen 2 große Konzerte im nordböhmischen Ústí nad Labem, Aussicht, und im bayerischen Furt im Wald. Mehr dazu von Lucie Drahoňovská.
Eva Urbanova, die im Jahre 1990 eine glänzende Karriere im Prager Nationaltheater gestartet hat und seitdem in den berühmtesten Opernhäusern der Welt Triumphe feiert, kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Erst vor wenigen Tagen ist ihre neue CD, Italske Operni Arie, auf Deutsch italienische Opernarien herausgekommen, auf der sie sich erneut als passionierte Liebhaberin und profunde Kennerin der veristischen Oper Italiens behauptet. Einen Riesenerfolg und gleichzeitig einen bedeutenden Künstlerpreis brachte Urbanova ihre Rolle der Kürstin Buria in Janáčeks Oper Jenufa auf der Bühne des Canadian Opera Company in Toronto. Diese Auszeichnung wird sie in Kanada im Januar 2004 entgegennehmen. Über ihren Preis sowie die Inszenierung der Jenufa hat Urbanova mit Radio Prag gesprochen.
Z toho mám opravdovou radost, protože si myslím, že jako cizinka v Kanadě dostat takovéto ocenění.
Ich freue mich über diesen Preis wirklich sehr, weil ich denke, dass es eine große Anerkennung darstellt, wenn eine Ausländerin diese Auszeichnung in Kanada erhält. Die kanadische Inszenierung der Jenufa war einfach überwältigend, obwohl sie sehr modern war und ich mich hingegen für eine konservative Sängerin halte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jemals Gelegenheit bekommen werde, an einer dermaßen guten Inszenierung mitzuwirken. Dabei tut es mir jedoch sehr leid, dass das tschechische Publikum diese Jenufa nicht sehen kann.
Aber zurück zur anstehenden Weihnachtszeit und damit zum Galakonzert im Kongresszentrum Prags. Gemeinsam mit Eva Urbanova und dem Kinderchor der Bambini di Praga stellen sich auch zwei junge Sänger vor, der Tenor Ladislav Elga und der Bassist Deněk Blech, die Urbanova zu den großen Talenten der tschechischen Opernschule zählt. Auf dem Programm des Weihnachtskonzerts werden neben den traditionellen Weihnachtsliedern natürlich auch berühmte Operarien ertönen. Bis zum Jahresende plant Urbanova noch zwei weitere Gala-Auftritte. Am 13. Dezember in Ústí nad Labem aus sich und am 21. Dezember im bayerischen Furt in Wald.
Sie hörten eine Arie aus Janáčeks Oper Jenufa, gesungen von Eva Urbanova. Und im Furt im Wald, wo sich Eva Urbanova bald vorstellen wird, bleiben wir auch in der heutigen Ausgabe der Senderei Begegnungen.
Begegnungen.
Europa, unsere gemeinsame Heimat, lautete das Motto der Konferenz, die von der tschechischen christlich orientierten Organisation Sdružení Ackermann-Gemeinde vor kurzem in der mittelböhmischen Stadt Čelákovice organisiert wurde. Der Bürgermeister der bayerischen Grenzstadt Furt im Wald, Reinhold Macho, sprach auf der Konferenz über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit aus dem Aspekt des bevorstehenden EU-Beitritts der Tschechischen Republik. Er nannte dabei mehrere Projekte, die von Furt und seiner westböhmischen Partnerstadt Domažlice, Taus, bereits verwirklicht wurden.
Wir haben also seit 1990, seitdem besteht diese Städtepartnerschaft, etwa 200 Initiativen, Aktionen und Projekte gestartet. Und zwar in allen Bereichen, zum Beispiel im Sport. Hier ist herausragend, meine ich, ein Marathonlauf zwischen unseren beiden Städten und auch ein Skilanglauf zwischen den beiden Städten. Beide Veranstaltungen gibt es nun schon im 8. und im 9. Jahr. Im Bereich der Kultur und Musik ist mit Sicherheit ein Glanzlicht, das gemeinsame deutsch-tschechische Kammerorchester, aber auch die regelmäßigen Opernaufführungen auf unserem Stadtplatz. Und stolz sind wir auch auf die Sprachkurse. Seit der Grenzöffnung fast 200 Sprachkurse, an denen sich 1100 Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt beteiligt haben. Zwischenzeitlich gibt es sogar einen Sprachkurs für Kinder, die noch im Kindergarten sich befinden, sodass also ganz früh schon der Versuch unternommen wird, für eine gute Nachbarschaft zu werben.
Der Start dieser Beziehungen zwischen beiden Städten kann man aber im 19. Jahrhundert finden, schon nicht?
Das kann man sagen, denn damals hat 1863 unsere Stadt Lichterloh gebrannt. Und die Feuerwehr aus Dommerschlitze hat mitgeholfen, dass die Stadt nicht ganz abgebrannt ist. Die sind mit dem Zug gekommen, mit der Bayerischen Ostbahn und Böhmischen Westbahn, die damals zusammengeschlossen wurde. Die Stadt hat ja tagelang gebrannt. Und nach dieser Löschhilfe hat unsere Stadt einen Brief geschrieben an den Magistrat von Dommerschlitze mit den Worten: Wir danken euch für eure Hilfe und wir versichern euch, dass wir uns mit Dommerschlitze besser verstehen als mit manch anderer bayerischen Stadt. Und so etwas verpflichtet.
Im Bereich Feuerwehr konnte sich aber vor ganz kurzer Zeit auch revanchieren.
Ja, vor einigen Jahren ist das Kodenmuseum saniert worden und es ist irgendwie durch Elektroarbeiten plötzlich ein Brand ausgebrochen und es wäre wirklich beinahe das gesamte renovierte, sanierte Museum abgebrannt. Und unsere Feuerwehr ist dann nachts um 2 oder 3 ohne Probleme über die Grenze gefahren und hat kräftig mitgeholfen, dass das Schlimmste verhütet werden konnte.
Sie haben sicherlich auch seit mehreren Jahren gute Kontakte zu verschiedenen Kommunalpolitikern auf der tschechischen Seite. Und Sie haben hier betont, es ist wichtig, dass man als Bürgermeister die Verantwortung auch trägt für die eigene Stadt. Und Sie haben das ein bisschen verglichen, dass Sie da Gefühl haben, dass das nicht überall bei uns so ist, also dass die Leute immer noch ein bisschen auf irgendeinen Befehl von oben warten oder die Tendenz manchmal da ist, etwas auf jemand anderen zu verschieben oder sich da nicht so auskennen vielleicht auch.
Ich vermisse manchmal etwas die Eigeninitiative, aber ich glaube, wenn man 30, 40 Jahre keine Gelegenheit hat, Eigeninitiative zu entwickeln, weil sie nicht gefragt ist, dann verstehe ich auch, dass man sich manchmal so verhält, wie sich manche verhalten. Ja, also ich will keine Kollegenschelte natürlich betreiben, aber ich fühle mich in meiner Stadt für alles verantwortlich. Ich bin zwar nicht zuständig, aber wenn ich durch die Stadt fahre und sehe, dass eine Fassade in einem schlechten Zustand ist, dann versuche ich mit dem Eigentümer zu reden und sage, sollten wir nicht was machen. Ja, ich fühle mich verantwortlich für Dinge, für die ich, wie gesagt, nicht zuständig bin. Und da merke ich manchmal drüben, dass die sehr schnell meine Kollegen selektieren und sagen, da ist der zuständig und da der und da der und die müssen das machen. Ja, aber die Erfahrung ist halt, dass es dann nicht gemacht wird. Ja.
Sie haben da auch von der Euphorie gesprochen, die gleich nach der Wende da war, auf den beiden Seiten. Und die gibt ein wenig nach, das ist begreiflich. Es gibt sicherlich auch Probleme jetzt für Ihre Stadt als Grenzstadt. Jetzt auch nach dem EU-Beitritt müssen Sie mit mehr Verkehr rechnen und Sie haben hier auch die Arbeitslosigkeit erwähnt und diese Probleme.
Also in dieser Euphorie der Anfang der 90er Jahre ist die Ernüchterung gewichen, einfach deshalb, weil uns die Probleme eingeholt haben. Zum Beispiel der Verkehr, der um 4000% gestiegen ist. Und wenn man dann keine Umgehungsstraße hat, dann gibt es Probleme. Und wir wissen jetzt, dass der Verkehr mit der Erweiterung der Europäischen Union sich verdoppeln, wenn nicht vervierfachen wird. Und deshalb ist dringend erforderlich, dass die Verkehrsinfrastruktur angepasst wird, diesen neuen Verkehrsmengen. Und da fühlen wir uns schon etwas im Stich gelassen. Also jetzt von der Bundesrepublik, zum Teil auch vielleicht von der Europäischen Union. Wir hoffen, dass die Dinge auf den Weg gebracht werden, denn wir wissen, dass Straßenbauten bei uns halt sehr viel länger dauern als bei Ihnen zum Beispiel. Ja. Das Zweite ist auch, dass wir registrieren mussten, dass Arbeitsplätze wegrutschen sozusagen nach Tschechien aufgrund des Lohn- und Kostengefälles natürlich. Und wir wissen, dass ab dem 1. Mai in Tschechien nicht nur wir mit niedrigen Löhnen kämpfen müssen, gemessen jetzt an den Löhnen in der Bundesrepublik, sondern auch mit einer sehr viel höheren Förderung, die Europäische Union dann Tschechien zuteil werden lässt. Ja. Aber das sind Dinge, die logischerweise mit diesen gewaltigen Veränderungen, in denen wir uns befinden, nicht wegzudiskutieren sind, sondern man muss versuchen, das Beste draus zu machen.
Müssen Sie ähnliche Probleme zum Beispiel auch Ihren Bürgern irgendwie erläutern, wenn Sie auf bestimmte dieser Irritationen stießen? Oder?
Ja, das ist fast meine tägliche Aufgabe, dass man bei allen möglichen Veranstaltungen immer wieder auf die Zeit hinweisen muss, dass eben Veränderungen nicht von heute auf morgen gehen, dass Geduld notwendig ist, aber dass letztendlich dann doch die Chancen größer sind als die Risiken. Wir werden in einem großen Wirtschaftsraum uns befinden. Es wird die Impulse und Synergieeffekte geben von beiden Seiten. Da bin ich überzeugt davon, aber es wird noch einige Zeit dauern.
Am Mikrofon war der Bürgermeister der bayerischen Grenzstadt Furtwängerwald, Reinhold Macher. Und damit ist nicht nur die heutige Ausgabe der Begegnungen, sondern auch die ganze Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Begegnungen.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 12 hodin